Deutschlandfunk, der Tag. Es köchelt, manche würden sagen, brodelt ordentlich weiter in der CDU. Die Partei kommt trotz oder gerade wegen des Kabinettsumbaus und noch wegen mancher anderer Baustellen gerade nicht zur Ruhe. Und aller Unmut richtet sich gegen den Parteichef höchst selbst, Bundeskanzler Friedrich Merz. Da haben wir gestern hier an dieser Stelle schon ausführlich drüber gesprochen. Heute nun die nächste Wolte. Drei Ostministerpräsidenten, alle Christdemokraten, lehnen die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren ab. Und damit stellen sich die drei gegen einen wichtigen Baustein der geplanten Rentenreform in Berlin. Das zeugt von dem gewaltigen Druck, unter dem die CDU besonders in Sachsen-Anhalt steht, wenige Wochen dort vor der Landtagswahl am 6. September.
Unser Anliegen ist eigentlich, dass das deutsche Volk immer hinten dran steht. Ja? Und alle anderen werden hier durchgewunken. Egal, ob das in Sozialsachen sind oder sonst was. Wir müssen mittlerweile überall tiefer ins Portemonnaie greifen und das als Rentner noch, ist nicht schön.
Sagt dieser Wähler aus Sachsen-Anhalt auf die nach wie vor ungleichen Lebensverhältnisse zwischen Ost und West und welche Rolle sie im jetzt laufenden Wahlkampf spielen. Da schauen wir gleich genauer drauf, sprechen unter anderem mit dem Soziologen Markus Grabka vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Dann ein ganz anderes Thema. Wer eine Krebserkrankung überstanden hat, der bleibt in vielen Lebensbereichen benachteiligt. Dagegen will die SPD jetzt etwas tun. Die Genossinnen und Genossen fordern ein gesetzliches Recht auf Vergessenwerden der Krankheit. Das hier ist Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Sie hat selbst vor ein paar Jahren eine Brustkrebserkrankung überstanden.
Gerade jüngere Menschen, die diesen Krebs überstanden haben, die heftig gekämpft haben, wovor ich riesen Respekt habe, sollen nicht ihr Leben lang benachteiligt werden. Sie haben noch das ganze Leben vor sich. Sie sollen die Möglichkeit haben, auch bei Versicherungsverträgen, Krediten, Verbeamtung oder Adoption frei zu sein und nicht immer wieder diese Krankheit angeben zu müssen und dadurch auch Nachteile zu erleben.
Auf dieses sogenannte Recht auf Vergessenwerden der Krebserkrankung gehen wir auch gleich genauer ein in einem Interview mit der Versicherungsbranche. Das ist der Tag am Donnerstag, 30. Juli 2026 mit Barbara Schmidt-Matern. Moin und herzlich willkommen. Die drei CDU-Ministerpräsidenten von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Michael Kretschmer, Sven Schulze und Mario Vogt, haben heute bei einer Wahlkampftour eine gemeinsame Erklärung vorgelegt, die es in sich hat. Da geht es um die geplanten Renten- und Pflegereformen der schwarz-roten Koalition in Berlin. Und darüber, wie über den ziemlich aufgeheizten Wahlkampf in Sachsen-Anhalt, kann ich jetzt sprechen mit unserem Landeskorrespondenten, der die Tour der drei Christdemokraten vor Ort beobachtet. Hallo Niklas Ottersbach.
Hallo Barbara, hi.
Sag uns zunächst mal, wo erreichen wir dich jetzt eigentlich gerade um 13.50 Uhr am Donnerstagnachmittag?
Ich bin am Geiseltalsee südwestlich von Halle. Das ist einer der größten künstlichen Seen in Deutschland. Das ist Braunkohlerevier. Früher war es Braunkohlerevier. Jetzt ist es ein Naherholungsgebiet, ein See mit glasklarem Wasser und Marina. Und hier haben sich die drei mitteldeutschen Ministerpräsidenten Mario Vogt, Kretschmer von der CDU aus Sachsen und Sven Schulze von der CDU, Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt, die haben sich hier getroffen und haben eine kleine Bootsfahrt gemacht. Und momentan stehe ich hier bei 36 Grad auf dem Parkplatz im Schatten, aber ja, geht gerade noch so. Aber es ist schon ein bisschen saunamäßig.
Ja, also echter Reportereinsatz bei hohen Temperaturen. Anderswo in Deutschland gehen schon die ersten Gewitter und Regenschauer durch. Wie ist denn die Stimmung bei diesem Termin? Die Rahmenbedingungen sind ja nicht ganz leicht. Du hast es da mit drei Christdemokraten zu tun, die du beobachtest. In der CDU knirscht es gerade gewaltig. Das haben wir gestern im Podcast thematisiert. Jetzt diese Bedingungen mitten im Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt. Wie nimmst du die Stimmung wahr?
Also bei Sven Schulze habe ich heute Morgen, wir haben ja eine Bootsfahrt gemacht hier über den Geiseltalsee, habe ich schon gemerkt, ein bisschen zerknautscht sieht er aus. Also auch vielleicht nach dieser Umfrage. Ne? Es gab eine neue Wahlumfrage zur Landtagswahl von Infratest DIMAP für MDR, Mitteldeutsche Zeitung und WDR. Und da ist im Prinzip relativ viel stabil.
Müssen wir dazu sagen.
Sachsen-Anhalt. Genau. Landtagswahl im September. Die AfD ist wie festgetackert bei 41%, aber die CDU ist nochmal 2 Prozentpunkte runter auf 24% gerutscht. Das ist natürlich für den wahlkämpfenden Ministerpräsidenten Sven Schulze wirklich schlecht. Und was noch hinzukommt, dass die Werte für den Herausforderer Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD, immer besser werden. Also dem trauen immer mehr Leute was zu. Naja, und Sven Schulze hat dann ein bisschen Zweckoptimismus verstrahlt und hat natürlich auch seine beiden Kollegen aus Thüringen und Sachsen im Gepäck. Die haben ihn in höchsten Tönen gelobt. Und ja, also man hat gemerkt, die drei versuchen sich jetzt so ein bisschen unterzuhaken. Die haben dann auch noch für die Fotografen so ein Foto gemacht, das, was ich sonst nur so von Hochzeiten kenne, dass man so die Hände übereinander legt und sozusagen, wer schneidet die Hochzeitstorte an? Und drei für einen, einer für drei und irgendwie so in der Art. Und sie haben sich Mut zugesprochen und sie haben sich natürlich bewusst diese Region ausgesucht, weil hier sozusagen, man kann hier im Saalekreis die blühenden Landschaften ja wirklich sehen. Das ist ein Tourismusgebiet und es sieht eben ganz anders aus als noch vor 30 Jahren, als hier sozusagen Braunkohle-Mondlandschaft war. Und sozusagen, das hier ist eine Erfolgsgeschichte, wir wollen daran weitermachen. Nach dem Motto, wir sind das mitteldeutsche Team, die drei mit N40er der CDU. Und so haben sie dann auch ihr Papier begründet, was jetzt so ein bisschen für Furore sorgt, den Rentenvorstoß. Und sie sagen, hier die Generation, die das hier unter anderem, diese schöne Landschaft am Geiseltalsee aufgebaut hat, diese Aufbaugeneration nach der Wende, die geht jetzt in Rente und die können wir nicht mit Kürzungen abspeisen.
Wichtiges Stichwort. Also du schilderst da die Erfolgsgeschichte in der Gegend, in der du gerade unterwegs bist, im mitteldeutschen Revier geprägt, die ganze Landschaft vom Strukturwandel, dem Ausstieg aus der Braunkohle. Und du hast das Stichwort gerade genannt. Die drei Ministerpräsidenten haben ein Papier heute Mittag vorgestellt während dieser Tour. Was sind so die Kernpunkte, die Kernforderungen aus diesem gemeinsamen Papier?
Dieses Papier richtet sich so ein bisschen an die Vorschläge der Rentenkommission. Also wir reden ja über die Sozialreform im Herbst. Diese Kommission hat ja vorgeschlagen, die abschlagsfreie Rente ab 45 Beitragsjahren abzuschaffen. Und dagegen gehen die drei mitteldeutschen Ministerpräsidenten eben auf die Barrikaden, weil sie sagen, hier haben drei Viertel der Menschen nur die gesetzliche Rente, keine großen Erbschaften, niedrigere Löhne. Und wenn dann auch die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren abgesägt wird, na also, das machen wir nicht mit.
Die besondere Betroffenheit der Menschen in den neuen Ländern, dieser fleißigen Frauen und Männer, die vor allen Dingen die meiste Last getragen haben, die haben nämlich einen großen Teil ihres Lebens in der DDR gelebt, konnten nicht reisen, haben nicht von dem Wohlstand profitiert. Sie haben nach 1990 noch nicht die blühenden Landschaften gehabt. Sie haben diese blühenden Landschaften aufgebaut mit zum Teil Arbeitslosigkeit, mit ABM-Projekten, mit weiten Fahrtenwege. Und denen müssen wir jetzt helfen, dass die einen guten Punkt haben im Alter, was Pflege und was Rente angeht.
Hier stehen drei selbstbewusste Ministerpräsidenten, die sagen, wir gehen das gemeinsam an, weil wir vertreten 8 Millionen Menschen und vor allen Dingen haben wir 12 Stimmen im Bundesrat, die auch mit dazu entscheiden.
Also da geht es schon darum, Druck auf die Bundesregierung aufzubauen, nach dem Motto, ihr braucht unsere Stimmen im Bundesrat. Also kommt uns bitte entgegen. Es geht aber nicht nur um Rente, es geht auch um Pflege. Sachsen-Anhalt ist ja das älteste Bundesland in ganz Deutschland. Es betrifft einfach sehr viele Menschen und sie schreiben auch in ihrem Papier, wir sind das Frühwarnsystem. Ich war neulich in Mansfeld-Südharz unterwegs, das ist der älteste Landkreis Deutschlands. Und da habe ich dann erfahren bei einem Pflegeunternehmen 40% Zuwachs an Senioren im Sozialhilfebereich. Und da sagen die Ostministerpräsidenten, diese Eigenanteile zur stationären Pflege, die müssen begrenzt werden. Also bei einer Rente von 1.000, 1.200 Euro und einem Pflegeheimplatz, der im Durchschnitt knapp 3.000 Euro kostet, das ist einfach nicht zu stemmen. Und für die Pflegereform ist ja der neue Gesundheitsminister zuständig, Carsten Linnemann. Und der wird jetzt quasi von seinen Parteikollegen mal eingenordet. Und es gibt auch schon erste Reaktionen, auch aus dem Osten. Sören Pellmann, Bundestagsabgeordneter aus Leipzig von den Linken, der sagt, na Leute, das ist aber ein reines Wahlkampfmanöver hier.
Also das Papier, das die drei Regierungschefs aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen da heute Mittag vorgestellt haben auf dieser Wahlkampftour, die du da gerade begleitest. Ich will noch kurz zwei Namen nachreichen, weil vielleicht nicht immer alle die Stimmen erkennen. Die O-Töne, die du da gerade eingespielt hast, das war als erstes Michael Kretschmer, CDU-Ministerpräsident in Sachsen und danach sein Parteifreund Mario Vogt, Regierungschef in Thüringen. Niklas, du bist als unser Landeskorrespondent ja sehr, sehr viel jetzt in diesen Tagen und Wochen im Wahlkampf unterwegs in Sachsen-Anhalt. Diese Themen, über die wir jetzt gerade sprechen und die MPs jetzt in diesem Papier nochmal thematisiert haben, also Rente und Pflege, wie sehr treibt das die Wählerinnen und Wähler um?
Also ich habe schon den Eindruck, dass Rente ein wichtiges Thema ist. Ich war gestern bei einem AfD-Wahlkampfstand in Magdeburg am Stadtrand im Nordwesten. Und ich war einigermaßen überrascht, wie viele Senioren ich da gesehen habe. Die Altersgruppe Ü60, das war ja lange die Gruppe, die Wählergruppe, bei der die AfD wirklich die größten Schwierigkeiten hat. Mein Eindruck ist, es ändert sich so langsam. Und ich habe mich natürlich auch mit den Menschen dort unterhalten. Und wir können ja mal hören, was die gesagt haben, weil die haben auch was zum Thema Rente gesagt.
Ich war gestern schon mal mit bei, hier in Magdeburg, zum Auftakt. Also da habe ich auch gestaunt, wie viele ältere Leute ja, da sind. Schon toll.
Ich habe gerade eine schöne Spende gegeben, weil ich kriege Pflegegeld und da habe ich mal 50 Euro in eine Spendenkasse getan und habe mir auch ein Dings geholt hier, Eintrittserklärung, also dass ich beitreten will. Ja, vor ein paar Jahren haben sie ja in Öffenstedt 47% die AfD gewählt. Ja. Mal sehen, was diesmal, hoffentlich klappt das.
Unser Anliegen ist eigentlich, dass das deutsche Volk immer hinten dran steht. Ja, und alle anderen werden hier durchgewunken, egal ob das in Sozialsachen sind oder sonst was. Ja, wir müssen mittlerweile überall tiefer ins Portemonnaie greifen und das als Rentner noch. Das ist nicht schön.
Also, die Verteilungsfragen, die stellen sich hier im Osten mit den brüchigen Erwerbsbiografien und den niedrigen Renten nochmal verschärft. Und es betrifft natürlich jetzt auch gerade die Babyboomer, die jetzt in Rente gehen. Da sind natürlich auch viele Erfolgsgeschichten dabei, Unternehmensgründer und so weiter. Aber eben auch diese ABM-Biografien, also die Menschen, die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in den 90ern gemacht haben, die Menschen, die jetzt Flaschen sammeln müssen. Und die schauen natürlich besonders misstrauisch auf Menschen, die neu ins Land gekommen sind und vom Sozialsystem versorgt werden. Ich habe das auch im Straßenwahlkampf erlebt, dass die Menschen über Rente reden wollen. Aber da muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, das wird in Berlin entschieden und nicht in Magdeburg.
Danke bis hierhin, Niklas Ottersbach. Danke dir für diese Eindrücke aus dem Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt. Und ich will an dieser Stelle noch hinweisen auf unsere kleine Sonderreihe. Fokus Landtagswahlen heißt sie. Da haben wir in den vergangenen Wochen hier im Feed von Deutschlandfunk der Tag mehrere Folgen produziert. Unter anderem eine, in der du, Niklas, auch zu Gast warst mit deinen Einschätzungen, nämlich zur Frage, wie sähe Sachsen-Anhalt unter einer AfD-Regierung aus? Das ist die erste Folge, findet ihr überall, wo es uns den Tag gibt. Das war die Folge vom 27. Juni dieses Jahres. Vertiefen wir das Thema ungleiche Lebensverhältnisse in Ost und West jetzt in den kommenden Minuten mit Markus Grabka, Soziologe und Experte für dieses Thema am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DIW. Schönen guten Tag, Herr Grabka.
Ja, guten Tag.
Bevor wir über Ursachen und Hintergründe sprechen, dieser unterschiedlichen Vermögensverhältnisse in Ost und West, können Sie uns da ein bisschen Datenmaterial, ein bisschen Datenfutter geben? Wie unterschiedlich sind diese sogenannten Vermögensverhältnisse im Osten und im Westen Deutschlands?
Also da liegen mir zum Beispiel Daten aus dem Jahre 2021 von der Deutschen Bundesbank vor und da nennt man nicht üblicherweise den Mittelwert, weil der ist gegenüber Ausreißer am oberen Rand verzerrt, sondern das mittlere, das Medianvermögen, das Medianhaushaltsnettovermögen. Und in Ostdeutschland war der entsprechende Wert bei rund 43.000, in Westdeutschland bei 128.000. Also das bedeutet im Westen rund dreimal so viel Nettovermögen.
Eine ganz schön gewaltige Lücke, die da zwischen Ost und West weiterhin besteht. Wie erklären Sie das?
Naja, das hat vor allen Dingen erst einmal historische Ursachen, weil in der DDR konnte man zum Beispiel Betriebsvermögen gar nicht haben. Das waren nur absolute Ausnahmen. Auch die Förderung von Immobilienbesitz gab es nicht, sondern das wurde nur geduldet. Und dementsprechend waren auch die Eigentümerquote in Ostdeutschland oder eigentlich genau genommen in der DDR viel niedriger als in Westdeutschland. Und nach der Wende muss man natürlich daran denken, dass die Löhne nicht nur damals, sondern auch heute immer noch niedriger sind als im Westen. Die Arbeitslosenquote war jahrzehntelang deutlich höher. Das heißt also auch die Möglichkeiten überhaupt zu sparen waren in Ostdeutschland schlechter. Und wenn man jetzt die aktuelle Entwicklung ansieht, ist es halt so, dass Immobilien stellen die wichtigste Vermögenskomponente der deutschen Bevölkerung dar. Und das ist so, dass in vielen Regionen in Ostdeutschland schlicht und einfach die Bevölkerung schrumpft, was nichts anderes bedeutet, dass die Nachfrage halt sinkt und Nachfrage Eine sinkende Nachfrage bedeutet halt auch sinkende Immobilienpreise und das ist sozusagen dann auch für die nächsten Jahre nicht besonders positiv in vielen ostdeutschen Regionen.
Jetzt wird genau das ja als Hauptgrund immer wieder genannt für diese unterschiedlichen Vermögenseinkommensverhältnisse oder Vermögensverhältnisse im Osten Deutschlands, dass es eben viel weniger vererbtes Vermögen dort gibt im Vergleich mit Westdeutschland. Würden Sie sagen, dass das die Hauptursache ist?
Das spielt durchaus auch eine Rolle. Unsere eigenen Schätzungen im Hause gehen davon aus, dass, wenn man das auf die Gesamtbevölkerung bezieht, rund ein Drittel des gesamten Vermögens von Erbschaften und Schenkungen oder auf Erbschaften und Schenkungen beruhen. Nimmt man nur diejenigen, die auch Erbschaften und Schenkungen erhalten haben, dann ist das etwa die Hälfte des gesamten Vermögens. Also das heißt also, faktisch Erbschaften und Schenkungen tragen auch mit dazu bei, dass eben diese Schere zwischen den ärmeren und reicheren Bevölkerungsgruppen, und das bedeutet jetzt nicht nur zwingenderweise zwischen Ost und West, sondern generell zwischen ärmeren und reicheren, geht eben die Vermögensschere auseinander, weil eben Erbschaften und Schenkungen hier eine zentrale Rolle spielen.
Und welche anderen Faktoren spielen noch eine Rolle? Ein paar haben Sie ja eben schon erwähnt.
Na, wie gesagt, also die historischen Ursachen sind bedeutend, die Arbeitsmarkteffekte sind immer noch zentral und vielleicht ein kleines Detail, was man irgendwie auch mit nennen kann, was üblicherweise vor allen Dingen bei den Löhnen sich besonders niederschlägt, ist es so, dass die Firmensitze üblicherweise in Westdeutschland sitzen. Also nehmen wir zum Beispiel die Allianz, BASF und was es da alles nicht so gibt. Gerade diese großen DAX-Konzerne oder auch mittelständischen großen Unternehmen, dort sind die Firmenzentralen im Westen. Dort werden auch die hohen Managergehälter entsprechend gezahlt und diese landen eben auch nicht in Ostdeutschland.
Ja, das sind ziemlich tiefliegende strukturelle Probleme, die Sie da beschreiben, die ja auch nicht neu sind, sondern im Grunde auch seit Jahren, fast auch Jahrzehnten beklagt werden. Wenn ich nur mal dieses Beispiel nehme, dass eben viele Unternehmen und Firmen ihre Sitze, ihre Zentralen in Westdeutschland haben oder behalten haben. Ist das ein, also wie kommt es, dass das immer noch nach über 25 Jahren Wiedervereinigung der Fall ist? Welche Versäumnisse gibt es da vielleicht auch in der Wirtschaft?
Na, ich würde gerade mehr so Richtung Wirtschaft schauen, sondern ein Aspekt, der vor allen Dingen für die Transformation Ostdeutschlands relevant war, war der Immobilienbesitz. Und zwar, wenn man mal in andere osteuropäische Länder schaut, hatte man sich dort zum Teil entschieden, dass die Menschen, die dort in einer Mietwohnung lebten, dass diese selber Eigentümer wurden. Das heißt also, die entsprechenden Immobilien, die im staatlichen Besitz waren, wurden den Menschen direkt übertragen. In der Ostdeutschland hat man sich damals eher dazu entschieden, dass das in kommunale Wohnungsbaugesellschaften umgewandelt wurde oder eben auch zum Teil Rückübertragungen oder an private Investoren. Und daher war dann die Eigentümerquote in Ostdeutschland deutlich niedriger als in Westdeutschland. Und Immobilien sind halt einfach die wichtigste, quantitativ bedeutendste Vermögenskomponente. Und daher spielt das vor allem auch zentral für diese Vermögensunterschiede.
Und da ließe sich jetzt auch nicht dagegen halten, dass diese Strukturen, diese Probleme, die Sie beschreiben, dass die weit in der Vergangenheit liegen und dass man jetzt ja aber auch ein Vierteljahrhundert Zeit hatte, vielleicht ein bisschen Vermögen aufzubauen. Ich weiß nicht, ob das naiv ist oder ob das ein berechtigtes Argument ist.
Naja, ich will mal jetzt auch das Bild ein bisschen gerade rücken. Wir haben ja jetzt ja gerade eben vor allen Dingen über negative Aspekte vor allen Dingen gesprochen und man sollte jetzt mal auch die positiven Aspekte hervorheben. Wie gesagt, Immobilien spielen eine bedeutende Rolle und das ist so, dass obwohl die Eigentümerquote in der DDR deutlich niedriger lag als in Westdeutschland, ist es heutzutage so, nach Angaben vom Statistischen Bundesamt, wenn man sich die Eigentümerquote nach Bundesländern ansieht, dass zum Beispiel in Brandenburg oder auch in Sachsen-Anhalt eine höhere Eigentümerquote vorliegt als in Hessen oder in NRW und zwar natürlich deutlich höher als in Bremen und Hamburg, das sind ja sowieso immer Stadtstaaten. Und das ist schon ein erstaunlicher Aufholprozess, dass eben tatsächlich die zwei ostdeutschen Bundesländer über einigen der westdeutschen liegen.
Es findet aber gerade jetzt auch im Wahlkampf offenbar keinen großen Niederschlag, dass man eigentlich etwas genauer differenzieren müsste, so wie Sie es jetzt gerade dargestellt haben.
Na ja, gut, das ist halt Wahlkampf. Das ist halt auch so wie Medienberichterstattung. Da ist es halt häufig so, dass man natürlich eine bestimmte politische Aussage zuspitzen möchte und vor allen Dingen mit negativen, bedeutenden Entwicklungen halt mehr Aufmerksamkeit bekommt, als wenn ich hier etwas Positives erzähle. Das ist ein Stück weit auch Medienlogik. Ich bin ja selbst hier seit über 30 Jahren als Wissenschaftler tätig und da lehrt ja die Erfahrung, wenn man gute Nachrichten als Wissenschaftler berichtet, wird das von den Medien faktisch nicht aufgenommen und dementsprechend auch nicht in die Öffentlichkeit weiter transportiert.
Das wollen wir hier natürlich sofort ändern und Sie machen mich ja jetzt auch neugierig. Sehen Sie denn noch andere positive Entwicklungen zu unserem Thema, wo man vielleicht mal so manches von dieser Wahrnehmung, die Vermögensverhältnisse sind auf ewig ungerecht zwischen Ost und West, wo man diese These mal ein bisschen gegen den Strich bürsten könnte?
Naja, schauen wir uns mal den untersten Rand der Verteilung an und da zum Beispiel die Quote der Menschen, die Grundsicherung im Alter und, oder bei Erwerbsminderung beziehen. Und da ist es so, dass die Menschen in Ostdeutschland nur eine Quote von 3,1% haben, in Westdeutschland aber 4,4%. Also auch wieder eine Angelegenheit, wo der Osten durchaus besser abschneidet. Und natürlich eine altbekannte Angelegenheit, die Zahlbeträge aus der gesetzlichen Rentenversicherung bei Bestandsrentnern sind bei Männern im Ostdeutschland mit 1400 etwa 20 Euro, knapp 60 Euro höher als in Westdeutschland. Das ist auch weiterhin ein Fakt, der seit vielen, vielen Jahren besteht und was aber nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt.
Es hat doch hier tatsächlich gerade ein Wecker reingeklingelt. So. Dafür eine ganz offizielle Entschuldigung an dieser Stelle, auch an alle, die uns gerade zuhören. Herr Krapka, diese Erzählung, die wir auch heute von den drei Regierungschefs auf Wahlkampftour in Sachsen-Anhalt wieder gehört haben, nämlich die Vermögensungleichheit. Gleichheit ist riesig. Die Bedeutung der gesetzlichen Rente im Osten, die ist absolut berechtigt. Sind das auch Erzählungen im Wahlkampf, die vielleicht gerade auch der AfD nutzen? Denn das ist ja die Partei, die mit diesem Unzufriedenheitsgefühl versucht, besonders zu punkten und das ja im Wahlkampf auch durchaus erfolgreich teilweise ihr das gelingt.
Also das kann ich als Wissenschaftler leider hier nicht bestätigen, weil mir die entsprechenden Daten nicht dazu vorliegen. Aber zumindest ist die Interpretation natürlich plausibel, dass hier die AfD aufgrund von also sozusagen die Unzufriedenheit der Ostdeutschen dort abholt.
Wichtiger Punkt nochmal, Sie sind Soziologe und Informatiker und kein Politikwissenschaftler. Kommen wir noch abschließend auf die großen Reformbaustellen in Berlin, also auf Bundesebene zu sprechen, die ja in diesem Zusammenhang auch eine Rolle spielen. Die Schwarz-Rote Koalition, die erarbeitet derzeit große Reformen im Bereich Rente und auch im Bereich Pflege. Da soll nach der Sommerpause soll sich das konkretisieren. Sind aus Ihrer Sicht, Herr Grabka, diese Reformpläne denn dazu angetan, dass sich die Lebensverhältnisse in Ost und West stärker angleichen?
Naja, ob diese Reformen tatsächlich dazu beitragen, das wage ich eher zu bezweifeln. Wo es tatsächlich in der Vergangenheit auch mit dazu beigetragen hat, ist die Einführung und die jeweilige Anhebung des Mindestlohns gewesen. Davon haben ostdeutsche Arbeitnehmer überproportional stark profitiert und dort entsprechend deutliche Lohnsteigerungen erfahren. Also da war die Politik tatsächlich sogar recht erfolgreich. Und ein Aspekt, wo mir es allerdings an Reformwillen etwas hapert, ist der Bereich der Immobilienförderung. Es ist so, dass wir in Deutschland keine landesweite Immobilienförderinstrumente mehr haben, also so etwas wie das Baukindergeld oder auch die Eigenheimzulage. Und da ist es auch so gewesen, dass vor allem gerade die Eigenheimzulage, da haben viele ostdeutsche Menschen davon profitieren können. Deswegen ist auch unter anderem die Eigentümerquote in Ostdeutschland in einigen Regionen in deutlich stärker gestiegen als in Westdeutschland. Und hier gibt es tatsächlich Nachholbedarf, weil gerade die eigene Immobilie immer noch gerade bei jungen Menschen ein zentraler Lebenswunsch ist. Und hier könnte man im Grunde genommen durch überschaubare finanzielle Möglichkeiten, die doch ein Stück weit die Unzufriedenheit der Menschen abholen und eben durch eine Immobilienförderung eben begegnen.
Und noch ein Beispiel aus den Reformideen jetzt die Rente betreffend, möchte ich gerne nochmal mit Ihnen abklopfen. Da gab es ja heute wieder im Papier, dass die drei Regierungschefs aus Ostdeutschland vorgestellt haben, wieder die Forderung, dass die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren, dass die auf gar keinen Fall abgeschafft werden dürfe, wie es ja derzeit im Gespräch ist. Ist diese Beibehaltung dieser auch Rente mit 63 genannten Altersversorgung, ist die wirklich essentiell wichtig, gerade für Menschen im Osten Deutschlands?
Naja, auch da, das ist zu kurz gegriffen, weil wir, wie gerade eben schon gesagt, die Zahlbeträge der Altersrenten von Männern in Ost- und Westdeutschland sind ähnlich und in Ostdeutschland sogar etwas höher. Und wo es aber eher hapert, ist die betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge. Da ist es leider so, dass die gesamten Alterseinkommen in Westdeutschland dann am Ende doch höher sind als in Ostdeutschland. Und hier müsste die Politik eher ansetzen. Nur immer isoliert die gesetzliche Rentenversicherung ein Stück weit zu reformieren, ist zwar ein durchaus auch notwendig, aber es bedarf vor allen Dingen noch Nachholbedarf im Bereich der betrieblichen und privaten Altersvorsorge. Da müsste im Grunde genommen die Politik viel mehr den Fokus drauf legen. Davon könnten vor allen Dingen auch dann entsprechend auch die Ostdeutschen dann profitieren.
Und noch ein Beispiel fällt mir ein, was jetzt im Zuge der Pflegereform ja diskutiert wird auf Bundesebene in Berlin, dass man eben den Eigenanteil höher setzt, also dass nicht nur die Pflegebedürftigen stärker zur Finanzierung ihrer eigenen Pflege herangezogen werden sollen in Zukunft, sondern auch ihre Angehörigen. Müsste man nicht auch da vielleicht die besondere Situation von älteren Menschen in Ostdeutschland sehen? Wir haben jetzt breit darüber gesprochen, weniger vererbtes Vermögen, dass man da vielleicht in puncto Pflege anders auf Menschen in Ostdeutschland schaut als im Westen, wo mehr Vermögen vorhanden ist?
Schauen darf man gerne, aber in der Differenzierung oder eine spezifische Förderung nach Ost- oder Westdeutschland kann der Bund auch verfassungsgemäß, meines Wissens zumindest, nicht durchführen. Und dieses Heranziehen von Verwandten würde ja auch eher bedeuten, dass das zulasten Westdeutscher geht, weil nur dort ist finanziell im Schnitt zumindest etwas finanziell zu holen. In Ostdeutschland würde es eher darauf hinauslaufen, dass die entsprechenden Sozialämter dann für die Pflegekosten aufkommen würden.
Rund 5,5 Millionen Menschen in Deutschland haben eine Krebserkrankung überstanden, eine oft psychisch und körperlich anstrengende Therapie ausgehalten, die ihr Leben gerettet hat. Die Prognosen sind je nach Krebsart und nach individuellem Krankheitsverlauf sehr unterschiedlich. Im Durchschnitt aber gelten die meisten PatientInnen nach 5 bis 10 Jahren als geheilt, beziehungsweise entspricht ihr Krebsrisiko dann dem der Durchschnittsbevölkerung. Und dann bleibt vieles anders. Eben mal die Krankenkasse wechseln, eine Lebensversicherung abschließen, ein Immobiliendarlehen anfragen. Alles nicht so leicht, wenn man schon mal Krebs hatte. Könnte ja sein, dass die Krankheit doch zurückkehrt und die Versicherung oder die Bank auf den Kosten sitzen bleibt, drastisch gesagt. Selbst bei Adoptionen oder Verbeamtungen muss der längst geheilte Krebs angegeben werden. Das will die SPD jetzt ändern. Die Sozis fordern ein Recht auf Vergessenwerden der Krebserkrankung. Das hat das Präsidium der Partei Anfang dieser Woche beschlossen. Darüber habe ich heute gesprochen mit dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV, Moritz Schumann. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Schmidt-Matern.
Das Thema, über das wir in den kommenden Minuten sprechen wollen, von welcher Dimension sprechen wir da überhaupt? Wie oft melden sich Menschen mit einer überstandenen Krebserkrankung bei den Versicherern, die eine Lebensversicherung abschließen oder auch andere Finanzprodukte kaufen wollen?
Wir sprechen ja über das Recht des Vergessenswerdens, also darauf, dass man nach einer überstandenen Krebserkrankung nach einer bestimmten Zeit bei Versicherungen nicht mehr angeben muss oder das nicht mehr vor allem berücksichtigt werden darf in der Risikokalkulation. Wie oft das in der Praxis auftritt, wie oft auch die Menschen auch einen Versicherungsschutz kriegen, das können wir so gesehen nicht allgemein sagen, weil wir dazu keine Zahlen erfassen können, weil das ganz unterschiedlich läuft. Also wenn ich bei einer Versicherungsgesellschaft etwas abschließe und das ist bei einem Makler beispielsweise abgeschlossen, dann werde ich vielleicht mehr Risikofragen beantworten, als wenn ich das bei einer betrieblichen Altersvorsorge habe, die mein Arbeitgeber für mich finanziert, dann muss ich am Ende vielleicht gar keine einzige Frage beantworten. Von daher gibt es diese übergreifenden Zahlen auch gar nicht.
Herr Schumann, aber im ganz konkreten Fall, da ist ein junger Mann, Anfang 20, der hat gerade eine Krebserkrankung überstanden. Jetzt möchte er eine Lebensversicherung abschließen, um
ja, einfach vorzusorgen für sein Leben. Und dann sagt die Versicherung, nee, mit dieser Vorgeschichte verkaufen wir Ihnen keine Lebensversicherung. Was dann?
Das kann ich individuell total nachvollziehen. Das ist dann auch eine frustrierende Sache. Im Einzelfall muss man sich das anschauen. Also da kann man auch nicht pauschal sagen, der wurde jetzt abgelehnt. Das kommt auch auf die Krebserkrankung an. Also es gibt Krebserkrankungen, die sind ganz gut handelbar im Sinne von, das Risiko ist danach auch wieder auf dem gleichen Niveau von der Allgemeinbevölkerung. Also zum Beispiel Hodenkrebs lässt sich nach weniger schweren Fällen, nach wenigen Jahren komplett zur Normalkondition versichern. Es gibt aber andere Krebserkrankungen, da bleibt auch noch Jahre danach das Risiko deutlich erhöht über dem der Allgemeinbevölkerung. Von daher, ich kann das individuell wahnsinnig nachvollziehen. Allerdings müssen wir als Versicherer nicht nur auf das Individuum schauen, sondern wir haben alle Leute, unsere komplette Versicherungsgemeinschaft im Blick, die ja mit ihren Prämien am Ende die Leistungszahlungen auch tragen. Und von daher, eine Privatversicherung basiert darauf, dass ich einzelne Risikobedarf auch bepreise.
Da kommen wir auch gleich im Detail nochmal drauf zu sprechen. Aber lassen Sie uns vielleicht mal ein bisschen bei den Statistiken, bei der Begründung bleiben. Aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht ist ja die überwiegende Einschätzung, dass Krebserkrankte nach 5 bis 10 Jahren im Durchschnitt als geheilt gelten beziehungsweise das gleiche Risiko haben wie die Durchschnittsbevölkerung. Welche Parameter legen Sie denn als Versicherungsbranche außerdem an, außer den medizinisch-wissenschaftlichen?
Wir haben genau die gleichen Daten. Also ich meine, die Versicherungsmathematik ist an sich auch eine Mathematik, die sich auf Daten beruht. Und das sind auch medizinische Daten. Allerdings ist medizinisch geheilt und das Risiko ist auf dem gleichen Niveau wie die Allgemeinbevölkerung nicht das gleiche. Also wenn ich sage, jemand ist medizinisch geheilt und hat eine Überlebenswahrscheinlichkeit von 99% als junger Mensch. Das heißt, wenn die Todesfallwahrscheinlichkeit 1% oder 0,1% ist, dann ist das ein um 10-fach erhöhtes Risiko.
Frankreich hat das schon klar gemacht. Dort gilt nach 5 Jahren das Recht auf Vergessenwerden. Warum tut Deutschland, warum tut die deutsche Versicherungsbranche sich damit so schwer, sich auf diese Jahreszahl zu einigen?
Da wird manchmal ein bisschen was verwechselt. Frankreich hat kein allgemeines Recht auf Vergessenwerden für alles, was hier gefordert wird. Also insbesondere wird ja jetzt mehr gefordert, das auch auf mehr Versicherungszweige noch auszuweiten. In Frankreich gilt vor allem eine lange gesetzliche Obergrenze. Und darunter sind dann noch für bestimmte Krebsarten spezifische Fristen, die auf wissenschaftlichen Daten basieren, auch geregelt. Das würden wir auch für Deutschland begrüßen. In Frankreich ist aber auch klar geregelt, da gelten Summengrenzen. Also es ist nicht in beliebiger Höhe die Versicherungssumme. Es ist vor allem auf Kreditversicherungen auch abgestellt. Da kommt das auch her. Das heißt, es ist nicht in dieser vollen Breite in Frankreich abgebildet, wie es hier in Deutschland gefordert wird und was wir auch kritisch sehen.
Aber dieses Papier der SPD, des SPD-Präsidiums, ein Beschluss also aus diesem Gremium von Anfang der Woche, das legt ja jetzt ganz klare Vorschläge vor. Und hinzu kommt, das Papier ist ja nicht aus dem Ungefähren entstanden, sondern auch, weil sich Prognosen von Krebserkrankten oder Genesenen eben fortlaufend verbessern, dass man jetzt mal sagt, lasst uns doch diese 5-Jahres-Frist einfach setzen. Was halten Sie denn eigentlich grundsätzlich von diesem Vorschlag?
Wir teilen grundsätzlich mal die Stoßrichtung, dass man sagt, wir wollen ein gesetzliches, evidenzbasiertes Recht auf vergessen werden. Das heißt, es greift ein richtiges Thema auf. Wir müssen aber auch schauen, im Kern haben wir eigentlich 4 Punkte, die wir am SPD-Vorschlag kritisieren und wo wir sagen würden, hier müsste man auch nachbessern, damit man zu einer tragfähigen Lösung kommt. Das ist erstens, ist diese einheitliche 5-Jahres-Frist ist zu pauschal, weil da ist die Krebsmedizin auch einfach zu unterschiedlich gelagert und das verläuft auch je nach Krebsart zu unterschiedlich. Da muss man also differenzieren. Zweitens sollte das Recht auf Vergessenwerden auf geeignete Produkte konzentriert bleiben und nicht für alle Versicherungen. Das heißt, Todesfallabsicherung, also eine Riesenlebensversicherung beispielsweise, ist dafür besser geeignet als jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil das Risiko ein ganz anderes ist. Also bei der Berufsunfähigkeitsversicherung versichere ich mich ja dagegen, dass ich nicht mehr meinen Beruf ausüben kann, während bei der Todesfallversicherung, also bei einer Risikolebensversicherung, sichere ich mich gegen den Tod ab.
Aber beides sind ja ganz wichtige Dinge im Leben eines jungen Menschen, die er vielleicht machen möchte. Sei es jetzt, dass er eine Immobilie kaufen möchte, er oder sie, wo die Banken in der Regel eine Lebensunfähigkeitsversicherung verlangen oder eben auch eine Lebensversicherung, weil man eben sein Leben absichern möchte. Und da ist es doch eine ganz klare Benachteiligung, wenn die Versicherungswirtschaft sagt, sorry, geht nicht aufgrund ihrer Vorerkrankung.
Ja, das Risiko ist einfach anders gelagert. Also von daher muss man das individuell anschauen. Man kann nicht die gleichen Fristen ansetzen für eine Risikolebensversicherung und eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung kann sich das durch auch Folgeerkrankungen, die vielleicht sich nicht auch zum Tod führen, aber trotzdem dazu führen, dass man nicht mehr weiterarbeiten kann, führt das dazu, dass insgesamt das Versichertenkollektiv stärker belastet wird. Das führt zu höheren Leistungsausgaben der Versicherer und das führt im Endeffekt dazu, dass die Prämien sich für alle Versicherten erhöhen.
Also Sie argumentieren, wenn ich das jetzt mal etwas einfacher übersetze, dass die große Mehrheit der Versicherten keinen finanziellen Nachteil daraus haben darf, dass es für Menschen mit Vorerkrankung bestimmte eigene Regelungen gibt. Dieser Argumentation folgend, Herr Schumacher, könnte man ja sagen, naja gut, wenn Menschen mit Vorerkrankungen, Krebserkrankte Nachteile haben bei Lebensversicherungen oder auch bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, dann kann man ihnen auf der anderen Seite aber ja beispielsweise bei einer Rentenversicherung Vorteile einräumen. Denn da würde es ja im Falle einer geringeren Lebenserwartung wiederum den Versicherungen nützen, jetzt klingt durchaus zynisch, aber ist ja so, wenn jemand früher verstirbt. Wäre da dann ein Entgegenkommen möglich?
Das sind ja zwei unterschiedliche Versicherungen und auch damit unterschiedliche Kollektive. Also das würde wiederum dazu führen, wenn ich sagen würde, bei der Rentenversicherung, ich nehme diejenigen, die angeben, dass sie ein höheres Risiko haben, dann kann man auch sagen, ah ja, okay, was ist mit Rauchern und sonst wen? Dann, wenn ich denen wiederum mehr Leistung geben würde, dann wird es weniger Leistung für alle anderen geben. Und das Problem ist jetzt bei einer Privatversicherung, ich kann das ja oft gar nicht richtig überprüfen, gibt jetzt jemand anders lebensmindernde Symptome und Krankheiten an oder liegt das wirklich vor? Also ich mache ja keine medizinische Volluntersuchung, wenn ich eine Rentenversicherung abschließe.
Also halten wir fest, wenn wir ein Fazit ziehen, Herr Schumann, der Status quo ist schwierig für Menschen mit Vorerkrankungen. Und wenn ich Ihre Worte richtig verstanden habe, dann bleibt bei Ihnen eine gewisse Skepsis mit Blick auf den Vorstoß des SPD-Präsidiums. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
In der Stoßrichtung haben wir keinen Dissens. Es ist eher dann in der Ausgestaltung. Wir müssen schauen, dass das für alle Beteiligten auch eine Lösung ist, die tragfähig ist, damit der Versicherungsschutz für alle auch bezahlbar bleibt.
Wir machen Schluss für heute. In der Regie mit dabei war mein Kollege Tom Funke und ich bin Barbara Schmidt-Matern. Tschüss und bis bald.